Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Staffel 3. Spurensuche. In der dritten Staffel der klingenden Zeitgeschichte im Ohr begeben wir uns auf Spurensuche. Unser Ausgangspunkt dafür ist wiederum das Archiv der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. In unserem Archiv schlummern viele Geschichten, die darauf warten, entdeckt und erzählt zu werden. In den drei Kapiteln unserer neuen Staffel geht es um ein Theater, das der MDW über Jahrzehnte hinweg verloren ging, um ein Klavier, das während der NS-Zeit geraubt wurde, und um eine prachtvolle Rektorskette, die in den 1930er Jahren scheinbar spurlos verschwand. Begleiten Sie uns, wie wir diesen Geschichten nachspüren, Expertinnen und Experten befragen und uns bei unserer Suche in Archive, Bibliotheken und auch auf einen alten Dachboden begeben.
Kapitel 1: Das verlorene Theater. Wie der MDW das Akademietheater abhanden kam. Folge 4: Endstation Bundestheater.
Also die Geschichte der MDW ist ja gerade in der Nachkriegszeit in der Geschichte auch, die eng mit einer gewissen Raumnot einhergeht. Das ist ein roter Faden, der sich durchzieht.
Aber wie die Akademie ihre Aufgaben erfüllen sollte, hat niemanden interessiert.
Denkst du, es gibt irgendeine Möglichkeit, diese verschlossenen Türen nachträglich zu öffnen?
Die Zeit des Nationalsozialismus hat tiefe Spuren hinterlassen. 7 Millionen Menschen waren in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet worden. Der Zweite Weltkrieg hinterließ 70 Millionen Kriegstote auf den Schlachtfeldern in der ganzen Welt. Die Nachkriegszeit in Österreich war geprägt von bleiernem Schweigen und dem Leugnen jeglicher Verantwortung. Die Entnazifizierung ging äußerst schleppend und ausgesprochen halbherzig vonstatten. Auch an der damaligen Staatsakademie für Musik und Darstellende Kunst. Was mehr oder weniger unberührt von den Brüchen des Zweiten Weltkriegs weiterging, war die Vereinnahmung des Akademietheaters durch das Burgtheater. Bereits 1947 wurde ein neues Abkommen geschlossen. Das Theater stand der Akademie nur noch zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr maximal 3,5 Stunden am Tag für Proben und an 15 Abenden im Jahr für Vorstellungen zur Verfügung. Im Jänner 1949 wandte sich die Leitung der Akademie mit einem langen Brief an das Unterrichtsministerium.
Die Bundestheaterverwaltung gibt zu, dass das Akademietheater als Schul- und Übungsbühne der Akademie gebaut wurde und muss daher auch wissen, dass, abweichend von sämtlichen anderen einschlägigen Instituten der Welt, die Akademie keinen Konzertsaal besitzt, da eben das Theater auch diesem Zwecke dienen sollte. Es ist nun interessant zu beobachten, wie in der Folgezeit sich das Burgtheater immer mehr ausbreitete und es bald so weit kam, dass seitens der Generaldirektion der österreichischen Bundestheater formelle Beschwerden geführt wurden, wenn die Akademie ihr eigenes Theater für ihre pädagogischen Zwecke in größerem Umfange benützte. Wenn die Bundestheaterverwaltung der Ansicht ist, dass die seinerzeitigen Akademiedirektoren, die bedeutende Musiker von Weltruf waren, kaum nachteilige Übereinkommen abgeschlossen hätten, so muss dem entgegnet werden, dass nach übereinstimmender Ansicht der derzeit an der Akademie wirkenden Fachkräfte sich diese Übereinkommen tatsächlich äußerst nachteilig für die Akademie ausgewirkt haben. Und als ein Beweis dafür angesehen werden, dass auch Musiker von Weltruf in administrativen Dingen gelegentlich irren können. Die derzeitige Akademieleitung ist sich des Rufes und der Beliebtheit der Vorstellungen des Burgtheaters im Akademietheater voll bewusst. Die durch die günstige Lage und Intimität des Raumes weitgehend bedingt sind und würdigt ihrerseits vollauf die Schwierigkeiten des Burgtheaters. Wenn aber, Wie es immer wieder geschieht, besonders in letzter Zeit durch die zahlreichen Premieren und Umbesetzungen, von denen der Akademie im letzten Übereinkommen vom 6. Juni 1947 ohnehin nur mehr zugestandenen Unterrichtszeiten von 14 Uhr bis 17.30 Uhr, die zumeist gekürzt werden müssen, auch noch ein beträchtlicher Teil ganz an das Burgtheater abgetreten werden muss, um nicht dessen Aufführungen zu gefährden, so hat die dadurch bedingte Einschränkung des operndramatischen Unterrichts ein unerträgliches, nicht mehr verantwortbares Ausmaß angenommen. Ich übertreibe keineswegs, wenn ich im Einvernehmen mit dem Lehrkörper bemerke, dass die fortwährende Einschränkung und der häufige gänzliche Entfall unserer nachmittägigen Proben und Unterrichtsstunden in der vergangenen Woche zum Beispiel an 5 Tagen an den Lebensnerv unseres Opernunterrichts rührt. Schließlich sind die der Akademie zugestandenen 15 Abende bestimmt ein sehr weitgehendes Entgegenkommen zugunsten des Aufführungsbetriebes des Burgtheaters, wobei ich nicht verschweigen möchte, dass die Akademie dem Bestreben der Bundestheaterverwaltung, wo irgend möglich entgegenzukommen, beispielsweise in den Monaten Februar, März, April, Mai und November 1948, allein an 60 Tagen zusätzlich Unterrichtsräume, ja selbst mein Sitzungszimmer und meinen Warteraum für kleinere Proben zur Verfügung gestellt hat.
Die Antwort des Unterrichtsministers Felix Hurdes fiel kurz und wenig ermutigend aus.
Ich erkenne gerne an, dass die Akademie zur Erzielung eines Kompromisses in dieser Frage einen anerkennenswerten Beitrag geleistet hat. Umso mehr würde ich sohin dafür halten, dass es beim dermaligen Stand der Dinge zunächst sein Bewenden hat und eine weitere Expansion des Burgtheaters in den Räumen der Akademie vermieden wird.
Ein Jahr später allerdings schon nahm die Expansion des Burgtheaters ihren weiteren Verlauf. Am 13. Oktober 1950 schrieb der Präsident der Akademie, Hans Sittner, an die Leiter der Klassen für operndramatische Darstellung:
Ich hatte sehr zu kämpfen, um unsere alten Rechte an unserer Bühne zu behaupten. Wie Sie aus der erwähnten Information ersehen werden, hat das Burgtheater nun das Recht, an 4 Tagen im Monat die Bühne zu ausgedehnteren Proben in Anspruch zu nehmen, was praktisch bedeutet, dass die operndramatischen Klassen sie an den fraglichen Nachmittagen nicht mehr benutzen können. Des Weiteren ist es mir nicht gelungen durchzusetzen, dass dekorationsreiche Stücke nicht mehr aufgeführt werden, weil sie den Schulbetrieb allzu sehr beeinträchtigen. Bei Aufführungen solcher Werke kann das Burgtheater mit dem Umbau schon vor 17.30 Uhr beginnen. Das bedeutet eine weitere Beeinträchtigung unserer Bewegungsfreiheit, trotzdem uns an solchen Tagen die Ronnacher Bühne überlassen wird. Aus allen diesen Gründen muss ich zu bedenken geben, dass jeder Nachmittag, an dem die Bühne nicht durch die operndramatischen Klassen benutzt wird, dem Burgtheater Gelegenheit gibt, darauf hinzuweisen, dass die Bühne von uns ohnehin nicht ausgenutzt wird.
Die neue Vereinbarung aus dem Jahr 1950, von der Hans Sittner in seinem Brief berichtet, hatte zur Folge, dass sich das Burgtheater immer weiter in der Akademie ausbreitete. Es kam nun regelmäßig vor, dass die Bühne seitens des Burgtheaters gar nicht mehr geräumt wurde.
Das Zentrale ist bei dem Verlust des Akademietheaters, es war die Übungsbühne der sogenannten Opernschule, wie es damals bezeichnet wurde. Es ist natürlich essentiell, dass innerhalb der Opernausbildung auch auf einer Bühne aufgetreten wird, gespielt wird, geprobt wird. Das kann man ja nicht einfach wegnehmen. Und es gab ja durchaus Fälle, wo die Studierenden zum Unterricht gekommen sind ins Theater und der Unterricht nicht stattfinden konnte, weil das Burgtheater den Raum okkupiert hat und nicht verlassen hat. Da finden sich wenig freundliche Briefe in den Akten.
Wir sammeln Auszüge aus den wenig freundlichen Briefen, die sich in den Akten des Archivs der MdW befinden, und stellen fest, dass sich die Akademieleitung lange Zeit um einen kompromissbereiten Ton bemühte, während sich die andere Seite auf kurze, meist lapidare Antworten beschränkte. Apropos andere Seite, aus welchen Behörden und Ministerien setzte sich diese eigentlich zusammen?
Der erste Widerpart war natürlich die Bundestheaterverwaltung, inklusive dem Burgtheater natürlich, aber auch auf ministerieller Ebene. Ja. Und da waren durchaus mehrere Ministerien involviert, Handelsministerium zum Beispiel, neben dem Unterrichtsministerium, aber genauso gut das Finanzministerium. Und da ist auch immer die Frage, was ist da hinter verschlossenen Türen abgesprochen worden. Das ist oft bei den Archivrecherchen, ich habe das auch in einem anderen Fall jetzt ganz krass gehabt, wo Anfragen ans Ministerium gerichtet wurden, Suchen um Entscheidungen, und es kam genau gar keine Rückmeldung. Und das sind natürlich gute bürokratische Kulturen, jemanden auch anlaufen zu lassen. Das ist eine sehr erprobte Methode, unliebsame Entscheidungen entweder zu vertagen oder eben irgendwann einmal vielleicht wirklich im Sande verlaufen zu lassen.
Denkst du, es gibt irgendeine Möglichkeit, diese verschlossenen Türen nachträglich zu öffnen?
Es wäre meine Hoffnung gewesen, dass vielleicht sich in den Akten der Bundestheaterverwaltung etwas finden ließe, zumindest Hinweise. Ja, zumindest Hinweise. Es ist nur die Frage, da es sich über einen solchen Zeitraum erstreckt, ja, man sucht ein bisschen, glaube ich, oder befürchte ich, die Stecknadel im Heuhaufen. Ich habe das ja auch oft genug bei uns in den Beständen erlebt. Wenn du sagst, wo findest du die Streichung eines Passus in einem Entwurf eines Schreibens, der ganz viel aussagt, ja, der nicht schon vorher in einer Erstfassung schon gar nicht aufgenommen wurde, weil man sich gedacht hat, ach, schreibe ich gar nicht, sondern zuerst aufgenommen wurde, dann aber gestrichen. Oder wo findet man oder wie oft findet man dann wirklich diese aussagekräftigen handschriftlichen Notizen auf Akten, die auf Hintergrundwissen, auf Hintergrundinformationen, auf Austausche parallel zu den ganz offiziellen Vorgängen stattgefunden haben. Insofern ist es für den Moment wohl ein zu großes Unterfangen, sich da an diese Materie heranzuwagen. Man kann auf sein Glück vertrauen, natürlich, aber wir müssen auch auf unsere Zeit schauen.
Das Glück hat uns keinen Zufallsfund in Form einer handschriftlichen Notiz beschert. Die abgelegten Briefe jedoch sprechen auf ihre Weise ebenso deutlich von all dem, was sich hinter den verschlossenen Türen abgespielt haben könnte. So ersucht etwa das Bundesministerium für Unterricht im Jahr 1952 die Akademieleitung,
das gute Einvernehmen mit dem Burgtheater nicht durch eine allzu wörtliche Auslegung der in der Vereinbarung über die Benutzung des Akademietheaters enthaltenen Bestimmungen zu gefährden.
1956 kam es wegen einer kurzfristigen Spielplanänderung seitens des Burgtheaters zu einer Terminkollision mit einer schon lange geplanten Akademieaufführung. Der Akademiepräsident Hans Sittner beschwerte sich beim Unterrichtsministerium. Nach hektischem Hin und Her wurden der Akademie zwei Aufführungstage eingeräumt. Das Burgtheater zeigte sich konsterniert.
An diesem Tag musste im Burgtheater die Vorstellung entfallen, um dort die Proben für das Akademieensemble zu ermöglichen. Direktor Rott bemerkte dazu, dass durch diese Verfügung der Bundestheaterverwaltung demonstriert werden solle, dass die Einräumung von Terminen an die Akademie nur unter empfindlichen finanziellen Verlusten möglich ist und auf Dauer überhaupt untragbar scheint. Direktor Rott ließ durchblicken, dass er die Verlegung sämtlicher Vorstellungen der Akademie in das ohnehin fast unbespielte Schönbrunner Schlosstheater betreiben werde.
Burgtheaterdirektor Adolf Rott machte keinen Hehl daraus, dass er alle Hebel in Bewegung setzen werde, um der Akademie ihre Schul- und Übungsbühne ein für alle Male zu entreißen. Wir hören nun das Crescendo der Empörung seitens der Akademieleitung.
Die Akademieleitung erlaubt sich, wegen des unmittelbar drohenden Zusammenbruchs ihres mühsam erstellten Jahresprogramms und damit der zu befürchtenden Notwendigkeit, sämtliche szenische Vorhaben der Musikakademie abzusetzen, was pädagogisch und propagandistisch einen schweren Schlag bedeuten würde, nachfolgenden Bericht mit der Bitte um dringendste und mit härtestem Nachdruck betriebene weitere Veranlassung vorzulegen. Die überstürzten Dispositionen des Burgtheaters machen geregelten Unterricht gänzlich unmöglich. Die Akademieleitung möchte gegen die völlige Ignorierung der getroffenen Abmachung seitens des Burgtheaters schärfsten Protest einlegen. Es wird nicht zu vermeiden sein, dass diese in der ganzen Welt einzig dastehende, durch die bedauerliche Kurzsichtigkeit früherer Akademieleitungen hervorgerufene Misere hinsichtlich der eigenen Übungsbühne, die den Aufbau einer Opernschule von Weltformat auf das Schwerste behindern, in Kürze böse Folgen zeitigen wird, wenn hier nicht endlich entscheidend durchgegriffen wird.
Schließlich wurde tatsächlich entscheidend durchgegriffen. Allerdings nicht im Sinne der Akademie. 1956 war das letzte Jahr, in dem Akademieaufführungen annähernd im vereinbarten Ausmaß stattfinden konnten. 1957 ging die Anzahl der eigenen Aufführungen auf 7 zurück und 1958 erreichte das Burgtheater die Übernahme des Akademietheaters als Bundestheater. Als Schul- und Übungsbühne wurde der Akademie das von den Unterrichtsräumen weit entfernte Schönbrunner Schlosstheater überlassen. Das Akademietheater ging vollkommen in die Administration des Burgtheaters über. Die Akademie wurde noch als Gast geduldet, was zumindest auf dem Papier bedeutete, dass sich an den bisherigen Rahmenbedingungen nichts veränderte. Die Akademie behielt formal das Recht, das Theater unentgeltlich an den Nachmittagen für Unterrichtszwecke zu benutzen, sowie 15 bis 20 Abendtermine für Proben und Aufführungen zu reservieren. Die administrative Hoheit lag allerdings nun ausschließlich beim Burgtheater. Das Akademietheater wurde ein Fremdkörper im eigenen Haus.
Dieses Theater ist das Herzstück des Gebäudes. Es ist, als die Schul- und Übungsbühne, als diese errichtet wurde, zentral für das Haus, zentral für die Lehre auch wichtig. Wenn man hier von oben auf diesen Gebäudeplan blickt, du siehst, wie es da in der Mitte liegt und es ist quasi ein Organ dieses Gebäudekomplexes und dieses fast ein Herzstück wird dann rausgerissen und ist auf einmal ein Fremdkörper im eigenen Haus.
Wie schon in der Zwischenkriegszeit erwiesen sich sämtliche Bemühungen, Ausweichbühnen für den Schul- und Übungsbetrieb der Akademie zu finden, als vergeblich. Die Anmietung des Theaters am Fleischmarkt als Studiobühne und Konzertsaal scheiterte unmittelbar, bevor die entsprechenden Verträge unterschrieben wurden. Die Neuübernahme des Theaters durch einen anderen Pächter machte die vorangegangenen Verhandlungen zunichte. Im Studienjahr 1963-1964 konnten überhaupt keine Opernaufführungen mehr stattfinden. Als Ausweichmöglichkeit hatte sich das Theater an der Wien angeboten, doch musste eine Opernaufführung im letzten Moment doch noch abgesagt werden. Wie weitreichend die Expansionen des Burgtheaters in die Räumlichkeiten der Akademie waren, zeigen Pläne aus dem Jahr 1966, die wir im Archiv der MdW gefunden haben.
Das heißt, eine der Aufgaben wird sein, bei unserer Spurensuche herauszufinden, was 1966 stattgefunden hat.
Ja, was kann der Anlass gewesen sein, diese Pläne zeichnen zu lassen? Warum wird da ein Bestandsplan angefertigt? Warum wird in diesen Bestandsplan quasi diese Verlustgeschichte eingezeichnet in ihren zeitlichen Etappen? Da sollte ja offensichtlich etwas illustriert werden, ja, das umso schwerer zu leugnen ist, wenn man sich diese Pläne ansieht oder vorgehalten bekommt als Demonstrationsobjekt.
Ich versuche nur jetzt auch zu schauen, ob man, weil wir gehen bei grünen Einzeichnungen ab 38 aus, bei blauen ab 45 und bei roten ab 58. Und ob man da auch diese zeitliche Zuordnung, also vor allem massiv dürfte es eben 1958 gewesen sein, da ist sehr viel mit dieser roten Farbe schraffiert, insbesondere auch eben heumarktzeitig die Räume, während 1938 nicht sehr viel verloren gegangen ist im Gegensatz dazu. Und auch 1945 blaue Einzeichnungen sind eigentlich recht wenige zu sehen. Das betrifft einzig. Gut, aber es ist das Kulissendepot, das ist schon etwas, etwas Entscheidendes.
Aber hier haben Sie noch
aber da ist 48, Legende. Genau. Das ist dann noch neuer. Das ist 48.
Und sehe ich richtig, dass im zweite Stock blieb unberührt?
Das ist unberührt, weil der quasi dann hier über dem Theater liegt. Und fürs Theater natürlich nur das interessant ist, was von dort direkt aus begehbar ist, zugänglich ist, eben auch sinnvoll nutzbar ist natürlich. Ja.
Ja. Ja, und die Räume, die Sie auch brauchen für Ihre eigenen Vorstellungen und ja. Für Ihren eigenen Theaterbetrieb. Ja.
Welchen Raum haben Sie da? Sind nur was verschoben?
Ja. Also der erste und der zweite Stock.
Der erste Stock ist auch nicht bekauft. Nein, es geht wirklich um diese
Hochparterre
und das quasi um diese Theaterebene. Drüber ist halt dann Luftraum, aber der ist nicht genützt.
Und das ist schon einfach massiv. Also da ist ab 45 und ab 58 ist quasi die ganze Seite.
Ja, es hat sich halt offensichtlich, man sieht vielleicht auch da die Beschleunigung, mit der das passiert ist. Ja, dass das zuerst wirklich nur vielleicht einzelne Räume betroffen hat, aber dann einen sehr intensiven Verlauf genommen hat in der Nachkriegszeit.
Wir haben nicht herausfinden können, warum dieser Plan, in dem der sukzessive Verlust an Akademieräumen verzeichnet ist, ausgerechnet im Jahr 1966 angefertigt wurde. Raummangel, nicht nur im Hinblick auf eine Schul- und Übungsbühne, war allerdings ein Dauerthema für die Akademie.
Also die Geschichte der MdW ist ja gerade in der Nachkriegszeit in der Geschichte auch, die eng mit einer gewissen Raumnot einhergeht. Das ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Und es wurden ständig Lösungen gesucht, um die Raumnot zu lindern. Das war dem damaligen Akademiepräsidenten Hans Sitten ein großes, großes Anliegen. Er hat da wahnsinnig viele Initiativen gesetzt in diese Richtung, es wurden wildeste Pläne gewälzt. Wir sind zu einem Neubau statt des bestehenden Akademiegebäudes. Also da wurden Hochhauspläne gewälzt. Also massiv, so wie man halt in den 60er Jahren oft mit alter Bausubstanz umgegangen ist, die halt anders gesehen wurde, als man das vielleicht mit heutigen Augen oder sozusagen Werturteilen betrachtet. Und von einem Dachausbau war die Rede. Also es waren ganz, ganz verschiedene Pläne, wurden gewälzt, wurden vorgeschlagen. Gebäudeankäufe auf dem Schwarzenbergplatz waren ein Thema. Also es wurde wirklich eine Erleichterung erst geschaffen mit dem Ankauf des Ursulinenklosters, Ende der 60er Jahre, dann auch renoviert und übergeben an die Akademie. Aber teilweise, wenn man das eben aus heutiger Sicht betrachtet, waren das doch recht wilde Pläne. Aber Sittner war quasi permanent auf der Suche nach Ausweichmöglichkeiten. Ja? Und sei es im damaligen Messepalast. Also es wurden sehr, sehr viele Pläne gewälzt, einfach aufgrund der permanent akuten Raumnot, unter der die Institution gelitten hat. Ja.
Was das Akademietheater betrifft, ging es in gewohnter Weise weiter. 1969 kam es zu einem neuerlichen Abkommen zwischen der Akademie und dem Burgtheater, das ja mittlerweile die administrative Hoheit über das Akademietheater innehatte. Wie bei den unzähligen Übereinkommen zuvor, erwies sich auch dieses in der Praxis als haltlos. Weitere Ausweichmöglichkeiten wurden gesucht. 1970 überließ die Bundestheaterverwaltung der Akademie, die mittlerweile zur Hochschule geworden war, das Theater am Kärntner Tor. Die monatliche Miete betrug stattliche 37.000 Schilling. Das entspricht einer aktuellen Kaufkraft von rund 16.100 Euro. Das Theater am Kärntner Tor bot der Hochschule zumindest ein paar Monate lang eine vollwertige Probebühne. Im Herbst jedoch stellte sich heraus, dass die Heizung nicht funktionierte. Außerdem gab es Streitigkeiten darüber, wer den Feuerwehrmann, der aus feuerpolizeilichen Gründen nicht nur bei den Vorstellungen, sondern auch bei jeder Probe anwesend sein musste, bezahlen sollte. Weder die Hochschule noch die Bundestheaterverwaltung wollten für diese Kosten aufkommen. Es folgten Proteste sowohl seitens der Studierenden als auch seitens der Hochschulleitung. Diese wurden in gewohnter Manier mit Bedauern zur Kenntnis genommen, aufgrund von Sachzwängen aber allesamt abgeschmettert. Im Jahr 1976 erhielt der damalige Rektor der MdW, Georg Pirkmeier, ein Ansuchen der Bundestheaterverwaltung.
Bestimmt können mit diesen Zeilen nicht alle Gründe dargelegt werden, die es dem Burgtheater immer schwerer gemacht haben und in absehbarer Zeit unmöglich machen werden, sich an die seinerzeitige Vereinbarung zu halten, ohne seine eigenen Verpflichtungen in entscheidender Weise nicht mehr erfüllen zu können. Ich glaube, es ist daher ehrlich, die Sache so deutlich auszusprechen, wie sie nun einmal ist.
Dieses Mal fiel die Antwort seitens der Hochschule kurz und lapidar aus.
Im Interesse der Aufrechterhaltung unseres operndramatischen Lehrbetriebs müssen wir feststellen, dass für uns das Übereinkommen von 1969 noch in Kraft ist.
Übereinkommen hin oder her. Mit 1. September 1979 wurde das Akademietheater zur alleinigen Nutzung dem österreichischen Bundestheaterverband übergeben. Im Gegenzug dazu wurde auf Ministeriumsebene beschlossen, das Schlosstheater Schönbrunn für die Abteilung Operngesang und für das Max-Reinhardt-Seminar umzubauen und zu adaptieren. Was neben allen persönlichen und institutionellen Animositäten während dieser langen und aufreibenden, Nerven, Zeit und Geld verschlingenden Verlustgeschichte vor allem auf der Strecke geblieben ist, formulierte Max Reinhardt bereits 1926.
Wie jeder Kunstunterricht muss auch der Unterricht in der Schauspielkunst vorwiegend praktisch sein. Der Schüler muss nicht nur die Regeln der Kunst kennenlernen, er muss tunlichst frühzeitig sich in der künstlerischen Betätigung üben. Diese Übung muss nach Möglichkeit unter denselben Bedingungen stattfinden, unter denen der fertige Schauspieler seine Kunst auszuüben hat. Die wichtigste dieser Bedingungen ist die Bühne. Von dieser Erkenntnis ausgehend wurde in dem Gebäude der Akademie ein Theater errichtet, dessen Zweck offenbar der sein sollte, den Schauplatz für den Schauspielunterricht an dieser Anstalt zu bilden. Von dieser köstlichen, meines Wissens an keiner zweiten deutschen Schauspielschule in gleicher Vollendung vorhandenen Möglichkeit scheint aber kein ausreichender Gebrauch gemacht worden zu sein. Sonst wäre es nicht zu erklären, dass das Akademietheater dem Burgtheater überlassen worden ist. Durch Proben und Vorstellungen des Burgtheaters ist nun dieser ideale Unterrichtsraum der Akademie nahezu vollständig entzogen und der Unterricht erfolgt in den beengten Zimmern, die schon vom hygienischen Standpunkt aus bei der starken Frequenz meines Seminars zu den schwersten Bedenken Grund geben. Die Bühne ist das Instrument des Schauspielers. Er muss es in ständiger Übung beherrschen lernen. Ohne Bühne kann man Schauspieler ebenso wenig heranbilden wie Pianisten ohne Klavier.
Dass Schul- und Übungsbühnen keinesfalls durch beengte Unterrichtszimmer ersetzt werden können, erzählt uns auch Ulrike Süch, die amtierende Rektorin der MdW. Als ausgebildete Sängerin spricht sie aus jahrelanger Bühnenerfahrung.
In der realen Arbeitswelt von Sänger und Sängerinnen, auch von Schauspielern und Schauspielerinnen, ist man in verschiedenen großen Theatern, auf verschiedenen großen Bühnen, in verschiedenen großen Konzertsälen tätig. Und das gehört auch zur Ausbildung dazu, dass man lernt, mit den akustischen Begebenheiten umzugehen. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich in einem allein trockenen oder halligen Raum singe. Es ist ein Unterschied, ob ich in einer Halle singe, in der ein paar tausend Menschen sind. Es ist wirklich ein großer Unterschied, wie viele Menschen ich erreichen muss. Die Technik bleibt die gleiche, also der Stimmsitz, das bleibt das gleiche, aber die Kraft ist eine andere und die Lautstärke kann eine andere sein, muss aber nicht. Denn die Größe eines Raums ist nicht unmittelbar das Gleiche wie die akustische Tragfähigkeit eines Raumes. Also da gibt es dermaßen viele Nuancen. Ein Unterrichtszimmer kann man das nicht nachstellen, weil das Unterrichtszimmer zu klein ist und auch nicht für Publikum vorgesehen. Es ist ja auch wichtig, der Austausch mit dem Publikum, denn es ist auch ein großer Unterschied für die Studierenden, zwar in der simulierten Realität Probebühne zu singen, aber es ist ein Unterschied, habe ich hier noch Publikum dabei oder habe ich nicht Publikum dabei? Und das muss man auch lernen, denn das Publikum gibt dir Energie. Jeder Auftritt auf der Bühne, geht den Instrumentalisten und Instrumentalistinnen genauso, jeder Auftritt auf der Bühne ist ein emotionaler, energetischer Austausch auch mit dem Publikum. Und auch das muss man lernen. Wie reagiere ich auf das Publikum?
Lynn Heller, die ehemalige Leiterin des Archivs der MdW, resümiert die Geschichte des verlorenen Theaters folgendermaßen.
Was mir auch noch wichtig ist, ist zu betonen, wie wenig Wert man gelegt hat auf die Rechte der Schülerinnen und der Schüler und der Lehrer. Das heißt also, das Burgtheater hat mehrfach, als es angesprochen wurde, dass es sich an die Abmachungen nicht hält und Unterricht immer wieder abgesagt werden muss, schreibt das Burgtheater. Ja, das ist zwar sehr traurig und wir bedauern das, aber wir können nicht anders, wenn wir unsere Aufgaben erfüllen sollen. Aber wie die Akademie ihre Aufgaben erfüllen sollte, hat niemanden interessiert. Also es war diesmal Unterricht. Und das sind aber die zukünftigen Künstler, die ja dann im Burgtheater wieder spielen sollten, muss man auch dazu sagen, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Die Bedeutung, die das Theater gespielt hat für Mäzene, für Großverdiener, für gehobenes Bürgertum, war wesentlich wichtiger als die Rechte der Schüler, Schülerinnen und deren Lehrer.
Nach all dem, was wir auf dieser Spurensuche aufgelesen haben, wissen wir nun. Dieser Krimi rund um das verlorene Akademietheater ist geprägt von Einflusssphären, in denen über die Köpfe von Studierenden und Lehrenden hinweg Entscheidungen getroffen und sogenannte Übereinkommen verhandelt wurden. Sich einen Theaterraum in der Praxis anzueignen, blieb im Laufe der Jahrzehnte jenen vorbehalten, die über entsprechende ökonomische und soziale Mittel verfügten. Und nicht, wie es bei einer Schul- und Übungsbühne eigentlich hätte der Fall sein sollen, denen, die neue Zugänge zu künstlerischen Ausdrucksformen finden und ausprobieren wollten. Das führt uns die Geschichte des Akademietheaters in einem geradezu überwältigenden Ausmaß vor Augen. Die endgültige Eingliederung des Akademietheaters in die Dachorganisation der österreichischen Staatstheater hat die MdW jedoch nicht davon abgehalten, im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte ihren Lehrenden und Studierenden Räume zur Verfügung zu stellen, in denen hervorragende künstlerische Ausdrucksformen entwickelt wurden und weiterhin entwickelt werden. Die Tatsache, dass das Akademietheater schließlich auch ganz offiziell ein Haus der Bundestheater wurde, markiert zwar die Endstation seiner Geschichte als hauseigene Schul- und Übungsbühne, gleichzeitig bildet sie aber einen der vielen Ausgangspunkte für weitere Entwicklungen, sowohl seitens der MdW als auch des Burgtheaters.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.